Arthur und Squirrel, Kapitel 6. Ein unerwarteter Vorschlag. Damit Arthur dem Professor nicht zur unrechten Stunde zum Besuch hinaufkomme, ließ Castella in der Frühe anfragen, wann der Junge erscheinen solle. Gleich nach Tisch war die Antwort. So stieg denn Arthur zur bezeichneten Zeit die Treppe hinauf und wurde von Frau Monrad ins Zimmer ihres Herrn geführt. Arthur ging manierlich zu dem Herrn hin und machte einen kleinen Diener. Dann sagte er, es tue ihm leid, dass er nicht daran gedacht habe, dass der Herr Professor hier unten wohne und von dem großen Lärm gestört werden müsste. Ein andermal wolle er daran denken, aber es würden nun wohl keine solchen Störungen mehr vorkommen. Squirrel habe sie ihm zuliebe erfunden, sie habe aber nichts Böses tun wollen. Während Arthur sprach, hatte der Professor ihn so forschend angeblickt, dass es dem Jungen fast bange wurde. Nun wandte sich der Herr auf einmal ab und ging rasch zur Tür hinaus. Arthur stand betroffen da. Er wusste nicht, ob er gehen sollte. Vielleicht war der Herr Professor so beleidigt, dass er nicht weiter mit ihm sprechen wollte. Er hatte vielleicht nur zur Abbitte kommen müssen. Nun, er dies getan, sollte er sich wohl wieder entfernen? Unsicher stand er noch eine Weile, dann ging er auf die Tür zu. Da kam der Professor zurück. »Nein, nein, du gehst noch nicht«, sagte er, »setz dich hier zu mir nieder, wir sprechen noch eine Weile miteinander.« Er ließ sich auf sein Sofa nieder. Arthur musste sich ihm gegenübersetzen. »Wie kommst du denn aus der Schweiz hierher? Bist du ein Verwandter der Castellas?« fragte er. »Nein«, entgegnete Arthur, »ich kam durch einen Freund zu Herrn Castella, aber er kannte meinen Großvater und meine Mutter. Soll ich ihnen alles erzählen?« Der Professor nickte. Nun erzählte Arthur vom Schulheim, vom Freund Georg, von Herrn Castellas Einladung und auch, wie dieser einmal im Pfarrhaus auf Lerchenhöhe gewesen sei und dass es ihm dort gut gefallen habe. Dabei ging Arthur das Herz auf. Er schilderte, wie schön es sei auf Lerchenhöhe im Pfarrgarten und unten am Wasser im Tannenwald, bei der großen Fabrik, und dann kam er wieder zum Pfarrhaus zurück, zum alten steinernen Brunnen, zu der großen Trauerweide daneben und zu der verborgenen Bank darunter. »Oh, so schön ist es nirgends, auch in dem schönen Blumengarten drunten nicht. Oh, und auf Lerchenhöhe draußen bei den Eschen sieht man die weißen Schneeberge drüben und weit, weit ins Tal hinab über die Wälder und Bäche und die weiße Straße zwischendurch.« Arthur hatte ganz vergessen, wo er war. Er musste sich eine Träne wegwischen. Der Professor war aufgestanden und ans Fenster getreten. »So, Junge, du kannst nun gehen«, sagte er, ohne sich umzuwenden. Arthur stand eilig auf und grüßte höflich, dann ging er schnell hinaus. Es war ihm ein wenig Angst, er habe den Professor gelangweilt. Vielleicht hätte er ihm nicht so viel erzählen sollen. Drunten stand Squirrel vor der Tür. »Hattet ihr etwas getan?«, rief sie ihm entgegen. »Oh nein, was denkst du?«, gab Arthur zurück. »Oh, es ist gut, dass du nun wieder da bist und alles vorüber ist«, sagte Squirrel erfreut. »Nun kann man auch recht viel Kirschkuchen essen, denn jetzt hat man keine Angst mehr. Die Suse hat einen furchtbar großen Kirschkuchen heimgebracht, sieh, so fast wie ein Tisch. Denk, wie viele Stücke das gibt. Warum sagst du denn kein Wort? Freust du dich denn nicht?« »Doch, ich freue mich schon, aber siehst du, ich habe Angst«, antwortete Arthur. »Ich glaube, der Herr Professor ist noch ein wenig böse. Er hat mich gar nicht angesehen, als ich fortging. Er stand am Fenster und schaute hinaus.« »Ja, wenn er nicht zufrieden sein will, dann soll er es bleiben lassen«, erklärte Squirrel entrüstet. Jetzt hörte man unten in der Halle Castellas Schritt. Squirrel stürzte dem Vater entgegen. »Er hat ihm nichts getan«, rief sie schon von oben. »Aber denk, Papa«, fuhr sie fort, als sie unten war, »er hat ihn nicht angesehen, als er fortging. Vielleicht ist er immer noch bös über ihm, aber das ist gleich. Komm schnell, wir haben einen prachtvollen Kirschkuchen. Voll höchster Überraschung stand am folgenden Morgen Castella am Bett seiner Frau und las ihr einen Brief vor, den er soeben erhalten hatte. Er enthielt die Nachricht, der Professor gedenke, seine Ferien in Engelberg in der Schweiz zuzubringen. Da er bemerkt habe, dass der junge Schweizer, der im Hause sei, an Heimweh leide, so möchte er ihn einladen, die Reise mitzumachen. Er gedenke, 5 bis 6 Wochen in der Schweiz zu bleiben und wünsche, den Jungen so lange bei sich zu behalten. Die Erlaubnis, etwas über seine Ferien hinaus fortzubleiben, werde wohl von dem Schulvorsteher zu erhalten sein. »Hast du je in deinem Leben einen sonderbareren Menschen gesehen?« fragte Castella. »Noch gestern behandelt er den Jungen so seltsam, dass dieser annehmen musste, der Professor sei gegen seine Ruhestörer gar nicht freundlich gesinnt, und heute ladet er den Jungen zu einer 6-wöchigen Schweizreise ein.« »Ach, nun auch das noch! Wie können wir eine solche Verantwortung auf uns laden?« jammerte die Frau. »Das ist zu viel. Der Junge sieht so gut, ruhig und einnehmend aus, und doch ist ja mit ihm von Stund an ein so unerhörter Lärm im Hause losgebrochen, dass ich fortwährend seufzen muss. Ach, was wird das Nächste sein?« »Und dennoch, lieber will ich den überraschendsten Geschehnissen im Hause entgegensehen, wo ich doch die Kinder in rechtem Schutz weiß, als ein uns anvertrautes Kind in Hände geben, die ich nicht kenne. Nein, nein, lieber Mann, das kann durchaus nicht sein. Ich bitte dich, geh selbst hinauf und erkläre dem Professor, dass wir seinem Wunsch nicht nachkommen können, durchaus nicht. Will er dich überreden, so wirf nur alle Schuld auf mich. Sag ihm, dass ich dir keine Ruhe mehr ließe.« »So werde ich diesen Gang antreten müssen«, sagte Castella seufzend. »Das Zimmer des Professors ist zum Wallfahrtsort für meine Familie geworden. Hab ich auch nichts zu büßen, so wird mir der Gang doch nicht weniger sauer als Squirrel. Es ist ja eine edle Regung von dem Sonderling da droben, dass ihn das Heimweh des Buben rührt. Aber ein Sonderling ist er doch. Wer weiß, wie er meine Ablehnung aufnehmen wird. So will ich denn hinaufgehen, wenn er sich nur nicht als Menschenfeind benimmt.« Dass ihr Mann so lange droben bleiben würde, hatte Frau Castella nicht erwartet. 2 volle Stunden waren vergangen. Ob die beiden Männer so hart um Arthur kämpften? Endlich hörte sie, wie ihr Mann mit eiligen Schritten herankam und die Tür öffnete. »Es ist spät geworden«, rief er herein. »Heute Abend teile ich dir alles mit. Ich muss ins Geschäft.« Als die ruhige Abendstunde gekommen war, setzte sich Castella am Bett seiner Frau nieder und hatte ein langes Gespräch mit ihr. Sie konnte nicht auf seine Anschauungen eingehen und sagte: »Und dennoch kennen wir den Mann nicht recht. Arthur ist uns anvertraut und wir geben ihn nicht aus den Händen.« »Da ist nichts zu machen«, versicherte ihr Mann, »und du kannst dich wirklich beruhigen, liebe Frau, ich sage dir ja, dass ich volles Vertrauen in den Mann setze. Er hat mich gänzlich für sich gewonnen. Hat er auch etwas Kurzes in seiner Art, so ist er deswegen doch nicht lieblos. Über sein Gemüt hat sich eine Kruste gelegt, das kommt von schweren Erfahrungen. Ich gönne es ihm, den netten Arthur mitnehmen zu können, und Arthur ist in guten Händen. Übrigens ist der Junge noch selbst zu fragen. Wünscht er nicht mitzureisen, so will der Professor ihn nicht zwingen.« »Ach, und gerade jetzt würde ich den Jungen ungern fortlassen. Heute haben sich die beiden Kinder so vorzüglich unterhalten. Man hat den ganzen Tag keinen lauten Ton von Squirrel vernommen. Es hat den Anschein, als ob der stille Knabe einen beruhigenden Einfluss auf das Kind ausübe. »Siehst du wohl«, rief Castella erfreut aus, »das ist derselbe Knabe, vor dessen Ankunft bei uns du dich so gefürchtet hast. Weißt du, was wir tun werden? Mir kommt ein rettender Gedanke. Wir schicken Squirrel mit nach Engelberg. Fräulein Malva begleitet sie, und wir sind alle sorgelos, was mit dem Kind zu tun ist, wenn ich mit dir ins Bad reise, wohin wir ja Squirrel unmöglich mitnehmen können, schon um die Wohlfahrt der anderen Badegäste nicht zu gefährden, denn was könnte sie da alles anstellen?« Zur Verwunderung ihres Mannes brach Frau Maria in keinen Jammer aus. Sie hatte ein solches Zutrauen zu Arthur gefasst, dass sie meinte, in solcher Gesellschaft wolle sie Squirrel gern den Aufenthalt in guter Luft gönnen. Die Kinder saßen beisammen. Arthur erzählte von den vielen Vögeln im Pfarrgarten auf Lerchenhöhe, und er konnte jeden, wie er sang und pfiff, so wunderbar nachahmen, dass Squirrel in heller Verwunderung war. »Arthur«, sagte Castella hinzutretend, »es ist, als bereitest du dich vor, mir eine Frage zu beantworten. Willst du in die Schweiz reisen? Der Herr Professor fährt dahin und will dich mitnehmen.« Arthur wurde vor innerer Bewegung rot. »O ja, das will ich gewiss gern. Darf ich?« »O, geh nicht, Arthur, geh nicht«, schrie Squirrel auf. »Bleib da, geh nicht fort mit dem schrecklichen Professor.«
»Squirrel«, sagte Castella, »willst du mit Arthur in die Schweiz reisen?«
»O ja, Papa, das will ich«, schrie Squirrel. »Wir gehen zu den Vögeln, Arthur, nach Lerchenhöhe und auf die Bank unter der Weide und zu den Eschen.«
»Und der Herr Professor reist mit«, setzte Castella hinzu. »Er ist ein guter und freundlich gesinnter Herr, dass er Arthur eine solche Einladung schickt, und Fräulein Malva fährt mit als Schutz und Schirm. Das gibt eine prächtige Gesellschaft und eine wundervolle Reise. Ob's nach Lerchenhöhe geht, das weiß ich nicht. Einstweilen geht's nach Engelberg.« Nun war für Arthur manches zu tun. Castella erklärte ihm, der Professor wünsche, dass er um längeren Urlaub bitte. Er solle also an den Vorsteher des Schulheims schreiben, ob er nicht nur bis zum Schluss der Ferien, sondern auch noch für einige Wochen darüber hinaus die Erlaubnis zum Fortbleiben geben wolle. Jetzt erst fiel es Arthur ein, dass es etwas Wundervolles sei, dass der Professor ihm eine solche Freundlichkeit zeigte, er hatte sie doch gar nicht um den Herrn verdient, der durch ihn und seine Freundin solche Störungen erlitt. »Der Mann ist gewiss kein schrecklicher Professor«, sagte Arthur zur Squirrel gewendet. »Es ist auch nicht unmöglich«, bemerkte Castella, »dass der Herr Professor den Kampf gegen dein Heimweh lieber selbst in die Hand nehmen will, als dass es ihn ferner Squirrel überlässt. Er fährt jedenfalls besser dabei. Und siehst du, wenn uns einer etwas gibt, was wir nicht verdienen, so haben wir ihn dafür umso lieber. So wirst du's auch mit dem Herrn Professor halten, Arthur?«
»Ja, gewiss. Jetzt schon hab ich ihn lieb, weil er so gut gegen mich ist«, versicherte Arthur. »Ich möchte gern gleich hinaufgehen und ihm danken.«
Aber Castella fand, nun sei es zu spät, und morgen wolle man den Herrn erst fragen, wann er Zeit habe. Wirklich ließ der Professor am nächsten Morgen auf die Anfrage antworten, es sei nicht nötig, dass Arthur einen Besuch mache, der Junge danke ihm auf die beste Weise dadurch, dass er gern mit ihm kommen wolle. Nun hatte Arthur seinen Brief an den Schulheimvorsteher zu schreiben, das fiel ihm nicht leicht. Endlich war der Brief fertig, und Squirrel ergriff ihn, um ihn Suse zur Weiterbeförderung zu überbringen. Squirrel trat in die Stube zurück und holte Papier aus ihrer Schublade hervor. Darauf schrieb sie, »Schick noch die Kupferbibel!« Dann schob sie mit ihren kleinen Fingern gewandt das Papierchen oben in den Briefumschlag hinein, wo dieser nicht festgeklebt war. Nun brachte sie den Brief Susi hinauf und ging dann voller Befriedigung zu Tisch. Nach einigen Tagen kam die Antwort. Alles, was Arthur gewünscht hatte, wurde gesandt, auch die Kupferbibel. Ein vernichtender Brief lag dabei.
Er war nicht vom Vorsteher, sondern vom Lehrer der Klasse geschrieben, zu der Arthur gehörte. Er schrieb: Ein Junge, der sich so unverzeihliche Nachlässigkeiten zu Schulden kommen lasse, werde nicht erwarten, dass ihm die Ferien verlängert würden. Im Gegenteil, die schon gewährten Ferien seien zu lang für ihn. Er habe gleich nach Ablauf dieser Zeit ins Schulheim zurückzukehren und seine Tage mit orthografischen Übungen zu verbringen, bis der Unterricht wieder beginne. Dass ein Junge von deinem Alter imstande ist, hieß es weiter, in 4 Wörtern 5 orthografische Fehler anzubringen, ist völlig unerhört. Die Eile, womit dieses beigelegte Schriftstück verfasst ist, von der schon die unter aller Kritik holprige Handschrift zeugt, ist keine Entschuldigung für Fehler, wie sie hier auf dem Papiere stehen. Sieh dir mit deinen 13 Jahren einmal das erste Wort an. Wie kann ein Schüler seinen Schulvorsteher mit »du« anreden? Erster und unverzeihlicher Fehler. Wie kann ein Schüler, und hätte er nur die Hälfte deiner Jahre, einen Satz mit einem kleinen Buchstaben beginnen? Zweiter Fehler. Wie kann ein Schüler, der seit 6 Jahren Schulunterricht genießt, schick mit einfachem K schreiben? Dritter Fehler. In einem einsilbigen Wörtchen. Von den 2 allem Begreifen spottenden Fehlern im 4. Wort will ich nicht sprechen. Schau dir diese Beweise deiner Nachlässigkeit so lange an, bis sie dich selbst so schlecht machen wie deinen bedauernswerten Lehrer. Arthur stand vor Schrecken blass und wie festgenagelt auf der Stelle und starrte auf den Papierbogen in seiner Hand. Squirrel hatte mit Spannung dem Auspacken beigewohnt und erwartet, Arthur werde beim Anblick seiner Kupferbibel in ein Freudengeschrei ausbrechen. Nun stand er da wie einer, dem man das Licht ausgeblasen hat. »Was hast du denn, Arthur? Freut dich denn deine Kupferbibel auf einmal nicht mehr?« fragte Squirrel. »Hast du das geschrieben?« fragte Arthur und hielt ihr den verhängnisvollen Zettel hin. »Ja, natürlich, und darum hat er die Kupferbibel geschickt«, entgegnete Squirrel. »Oh, wenn du wüsstest, was es nun für mich gibt, um dieses Zettels willen«, jammerte Arthur. »Der Herr Vorsteher und die Lehrer verachten mich, und alle Schüler werden mich verhöhnen, denn der Lehrer sagt gewiss vor allen, was auf dem Papier geschrieben stand, um mich zu strafen, das weiß ich wohl. Oh, ich kann es nicht aushalten, und schon in ganz kurzer Zeit muss ich zurück. Weil man glaubt, ich hätte so geschrieben, werden mir meine Ferien nicht bewilligt. Squirrel begriff nicht, warum die Bitte um eine Kupferbibel so böse Folgen haben konnte. Arthur erklärte ihr die Sache eingehend und bewies ihr, welche schreckliche Orthographie auf dem Zettel herrschte. Squirrel wusste schnell einen Rat. »Schreib du gleich noch einen Brief an den Lehrer, ganz ohne Fehler«, schlug sie vor, »und teile ihm mit, die Fehler hätte Squirrel gemacht. Dann sieht er ja, dass du nicht schuld bist. Aber sage es Fräulein Malwa nicht, sonst muss ich gewiss die Grammatik noch mit auf den Engelberg nehmen.« Arthur war nicht so leicht getröstet. Was erwartete ihn nun bei seiner Rückkehr ins Schulheim? Das war ein schrecklicher Gedanke, der ihn verfolgte, wo er ging und stand. Die Sache musste wegen der Verweigerung der Ferienausdehnung auch Herrn Casteller mitgeteilt werden. Arthur wartete damit noch einen ganzen Tag lang, denn hatte er auch keine Schuld an dem Missgeschick, so waren ihm doch die Vorwürfe des Lehrers so schrecklich, dass er den Brief fast nicht zu übergeben wagte. Endlich, am Abend des 2. Tages musste es sein, denn Casteller erkundigte sich, ob Antwort da sei. Arthur erzählte, was Squirrel in guter Meinung für ihn getan hatte, und übergab den Brief. Herr Casteller überflog ihn und ging damit zu seiner Frau hinein. Fräulein Malwa hatte schon das Zimmer verlassen. Die Kinder saßen beisammen und harrten auf des Vaters Rückkehr und sein Urteil über den Vorfall. Squirrel sagte schlau, »Hörst du, wie der Papa drinnen lacht? Wenn er schon wieder lacht, dann ist er nicht schrecklich bös über die Fehler, wenn sie nur Fräulein Malwa nicht erfährt.« Casteller hielt es für gut, dem Professor den Vorfall mitzuteilen, da dieser von der Verweigerung längerer Ferien für Arthur in Kenntnis gesetzt werden musste. Der Professor antwortete darauf, er werde selbst dem Schulvorsteher schreiben. Arthur brauche sich weiter nicht damit zu befassen. Casteller und seine Frau beschlossen, Fräulein Malva solle mit Squirrel erst einige Zeit nach der Abreise des Professors mit Arthur die Reise nach Engelberg unternehmen. Denn dem Herrn konnte man ja nicht zumuten, eine junge Dame und ein kleines unruhiges Mädchen im Gefolge zu haben. Als Arthur nach einigen Tagen reisefertig dastand, überkam Squirrel ein ungeheures Mitleid. Sie musste einmal ums andere ausrufen, »Du armer Arthur, du armer Arthur, ganz allein musst du so weit fortreisen mit einem Menschenfeind!« Casteller schnitt den Jammer ab, führte Arthur zum Abschiednehmen zu seiner Frau und unter vielen herzlichen Glückwünschen wurde der Junge von der freundlichen Familie verabschiedet und von Vater und Tochter zum Wagen hinunter begleitet, wo er zu dem Professor einstieg und davonfuhr. Squirrel lief von einem Winkel in den anderen, die Treppe hinunter und dann wieder herauf und suchte immerzu und wusste nicht was. Arthurs Gesellschaft war ihr so unentbehrlich geworden, dass sich mit seinem Verschwinden alle Dinge verändert hatten, so dass sie an keinem mehr Gefallen fand. »Es ist ja begreiflich, dass ihr überall etwas fehlt«, sagte Casteller, als Malva sich über Squirrels Ruhelosigkeit beklagte. »Wenn man einen guten Kameraden gehabt hat und verliert ihn, so fehlt er uns überall. Es ist schade, dass der Junge nicht ihr Bruder ist. Es wäre gut für Squirrel.« »Eins wäre auch gut für sie«, entgegnete Malva, »wenn sie mehr Lerneifer hätte, dann fänden Langeweile und Unheilstiften nicht so viel Raum bei ihr.« »Ganz richtig, mein liebes Fräulein«, bestätigte Casteller, »hoffen wir, dass dieser sich noch einstellt. Glücklicherweise haben wir Zeit. Fürs Erste werden sie nun reisen.« Der Tag des Einpackens war gekommen, und geschäftig wanderte Squirrel hin und her zu holen und zu bringen, was in den Koffer sollte. »Nun holst du dein Lesebuch und die Grammatik«, befahl Malva.
»Nein, die Grammatik nicht«, schrie Squirrel auf, »die geht nicht mit.«
»Die geht mit, und du bringst sie gleich samt dem Lesebuch.«
»Ich wollte gleich das.«
Die übrigen Worte sagte Squirrel nur in sich hinein. Sie brachte das Geforderte. Die Grammatik reiste also mit. Obgleich Squirrel Papa und Mama nicht gern zurückließ, so freute sie sich doch, Arthur entgegenzureisen und bei ihm zu sein zum Schutz, denn wie musste es doch dem armen Arthur zumute sein, so allein mit dem Professor? So nahm sie getrost Abschied und zog mit Malva zu ihrer ersten Reise aus.